Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland, die Brillengalerie Thun sowie die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs. Moin zusammen. Hat jemand zufällig auch in der Nordsee-Zeitung gelesen, dass sich die SPD-Fraktion in Bremerhaven stark macht für mehr Pflanzen, Bäume, Rasen und Parks in der Innenstadt? Bremerhaven City soll grüner, lebenswerter und attraktiver werden. Das ist keine schlechte Idee. Jetzt wird nur hinterfragt, wie realistisch diese Überlegungen sind. Guck mal, und während die Seestädter sich über solche Visionen den Kopf zerbrechen, können wir uns doch in diesem Fall mal ganz entspannt zurücklehnen. Denn Lockstedt ist ja bereits eine grüne Gemeinde, zudem lebenswert und attraktiv. Wir haben da schon alles, wovon die Bremerhavener träumen. Denn das Lebenswerte und die Attraktivität gehen natürlich auch von Menschen aus, die hier in der Gemeinde leben und oder arbeiten. Wie zum Beispiel Antje Bender-Hart. Sie ist die Leiterin des Familienzentrums in Stotel. Hier zu arbeiten, löst bei ihr vor allem dieses Gefühl aus.
Freude. Freude über die Räumlichkeiten, die einfach wunderbar neu und bunt gestaltet sind. Und ich freue mich über die unterschiedlichen Menschen, die hier zu uns kommen.
Die Angebote des Familienzentrums Stotel. Gleich ein Thema in dieser Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Lockstedt. Außerdem geht's in ein wahres Abenteuerland. Wir stellen die Kita Waldmäuse vor, die ebenfalls in Stotel Kinder begeistert. Vor allem,
weil wir ein Naturgrundstück haben mit unterschiedlichen Ebenen. Wir haben einen Wald, wir haben nicht alles vollgestellt. Unsere Kinder können mit Naturmaterial arbeiten, sie können sich bewegen und experimentieren. Das ist eben für die Entwicklung wichtig.
Davon ist Birgit Gierken, die Leiterin der Kita Waldmäuse, überzeugt. Nachdem wir in der letzten Ausgabe den Leiter des Lockstedter Gymnasiums vorstellten, soll der Leiter der Haupt- und Realschule Lockstedt, Richard Schulze, natürlich nicht zu kurz kommen. Ein Schulleiter, der übrigens seine Schülerinnen und Schüler schon ziemlich cool findet.
Ja, das würde ich schon sagen. Wenn man so ein bisschen über den Tellerrand schaut, würde ich schon sagen, dass die Schülerschaft sehr gut aufgestellt ist. Ich glaube, das soziale Gefüge und Verhalten angeht, hat mit Sicherheit auch was mit der Vereinskultur und Struktur zu tun. Sportvereine, andere Vereine, dass die sich in der Feuerwehr engagieren. Dass die insgesamt auch gerne bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dass tatsächlich im Vergleich, wenn man jetzt Stadt und Land nimmt, die Schülerinnen und Schüler schon nochmal anders aufgestellt sind als jetzt in der Stadt.
Wir treffen Michael Thun in diesem Podcast, den Augenoptikermeister und Chef des Hauses Brillengalerie Thun in der Bahnhofstraße.
Wir sind hier so top ausgestattet mit Fassungen, dass ich für extravagante Fassungen nicht unbedingt in die anderen Ortschaften fahren muss. Und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet, dass wir immer auf dem höchsten technischen Stand sind und auch, was Brillenfassungen angeht, immer modern und auf dem neuesten Stand, wie gesagt.
Mehr Einblicke dann später. Apropos Einblicke, die liefern wir auch, wenn es um die Rettungshundestaffel Cuxland geht. Deren Einsatzgebiet erstreckt sich, das ergibt sich ja schon aus dem Namen, auf den Landkreis Cuxhaven.
Wir waren aber auch schon in Einsätzen, wenn mehr Hunde gebraucht wurden in Bremen. In Bremerhaven sind wir im Einsatz gewesen, auf der anderen Weserseite, also Landkreis Wesermarsch und so weiter. Also unser Einsatzgebiet war zeitweise schon recht groß, muss man sagen.
Erzählt Matthias Wesemann, der erste Vorsitzende der Rettungshundestaffel Cuxland, über die Ausbildung zum Rettungshund und vor allem die ehrenamtliche Arbeit der Rettungshundestaffel Cuxland schnacken wir nachher noch ausführlich. Das Leben ist für uns vor allem eines, teurer geworden. Nicht viele müssen jetzt stärker als vor Corona noch darauf achten, ihr Geld zusammenzuhalten. Das wirkt sich ja auf ganz viele Branchen aus. Nehmen wir beispielsweise mal die Maubranche. Das Niedrigzinsniveau, das war gestern. Bauen ist erheblich teurer geworden.
Dementsprechend halte ich mehr davon, regelmäßig Gespräche zu führen, wie viel Immobilie kann ich mir überhaupt leisten bei dem sehr turbulenten Markt, so wie wir ihn gerade hier in der Region auch feststellen müssen.
Tipps von Lisa Völkner, der Baufinanzierungsexpertin der Volksbank Bremerhaven-Cuxland in dieser Ausgabe. Und Country-Klänge, die gibt's auch noch. Wir stellen die Loxliner vor, Line-Dancerinnen aus der Gemeinde. Eine von ihnen ist Gabriele Heinrich.
Einmal braucht man bei diesen Tänzen Ausdauer, Konzentration und unser Hirn muss tüchtig arbeiten.
Wir starten aber wie gewohnt im Rathaus bei Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock. Es war viel los, gleich Anfang des Jahres. Picken wir mal ein Thema heraus. Das Thema Nachhaltigkeit. Das liegt der Gemeinde und Bürgermeister Detlef Willbrock sehr am Herzen.
Wir sind seit letztem Jahr in einem erstmal auf 2 Jahre angelegten Förderprogramm zur global nachhaltigen Kommune. Und da gibt es eine Steuerungsgruppe und eine sogenannte Kerngruppe. Da sind also politische Vertreter dabei, junge Menschen dabei, Interessierte dabei in der Kerngruppe, wo wir also auch schon eine gewisse Breite haben. Aber wir waren uns einig, dass wir mit einem öffentlichen Bürgerworkshop allen Bürgern die Gelegenheit geben wollten, Ideen zu präsentieren, was man vielleicht noch in den nächsten Jahren hier an Projekten, an Lebensqualitätsverbesserungen und vor allen Dingen auch in Abstimmung mit der Nachhaltigkeit auf den Weg bringen kann. Und dieser Workshop hat am 16. Januar mit gut 70 Menschen stattgefunden und war ein toller, wirklich innovativer, sehr begeisternder Abend für alle Teilnehmer, glaube ich, weil dort viele tolle Ideen gekommen sind, bis hin zu Sachen, wie stelle ich mir Infrastruktur vor mit verschiedenen Dingen auch in der Verkehrswende, wie stelle ich mir Klimaschutz weiter vor, wie stelle ich mir aber auch Ernährung und Gesundheit vor oder dann auch einen extra Tisch, den die Jugendlichen hatten, wie sie dann die Zukunft sehen. Und die vielen Ideen, die gekommen sind, die werden wir jetzt erstmal alle so nach und nach sondieren, zusammenfassen und dann in der Kerngruppe besprechen, wie wir weiter damit umgehen können, um dann natürlich auch einiges auf den Weg zu bringen. Ein tolles Projekt haben wir auf jeden Fall schon, dass wir jetzt Fairtrade-Gemeinde werden wollen. Wir werden im März einen Ratsbeschluss fassen, dass wir damit offiziell den Startschuss geben. Es hat sich an dem Abend eine größere Gruppe von Interessierten schon eingetragen, sodass wir da auch ein, finde ich, passendes Startprojekt haben.
Was heißt denn eigentlich Fairtrade konkret in der Umsetzung?
Fairtrade in der Umsetzung heißt, dass Fairtrade gehandelte und erzeugte Produkte, das heißt unter den bei Fairtrade geltenden Rahmenbedingungen, dann erzeugt worden und hier auch in der Gemeinde verkauft werden, angeboten werden, dass sich zum Beispiel auch Gastronomie in verschiedenen Punkten dann mit Fairtrade gehandelten Produkten auseinandersetzt, sodass wir auch da einfach Bewusstsein schaffen für das, was uns auch in der Ernährung, aber auch in dann ja Bekleidung und dergleichen betrifft, einfach vielleicht auch bewusster hier bei uns mit den Dingen umgehen.
Ende Februar, es war der 23., da gab es ein großes Treffen wirklich brillanter Sportlerinnen und Sportler aus der Gemeinde Lockstedt, und zwar im Bürgersaal des Rathauses. 50 von ihnen waren eingeladen.
Dieses Mal dann die Sportler aus dem Jahr 2022. Dort ehren wir Sportler der Gemeinde, die im letzten Jahr Bezirksmeisterschaften oder aufwärts errungen haben. Das heißt Bezirksmeister, Landesmeister, Norddeutsche Meister, Deutsche Meister. Wir hatten sogar schon Weltmeister. Und die werden dann in einer besonderen feierlichen Veranstaltung gewertschätzt, sodass wir dann die Sportler der Gemeinde Lockstedt, die Sportler, die auch aus der Gemeinde kommen, aber auch Sportler aus der Gemeinde, die bei Vereinen, die nicht in der Gemeinde sind, starten, dann gerne wertschätzen möchten.
War schon doll, nicht? Ein Weltmeister aus Lockstedt?
Wir hatten einen Weltmeister im Bereich Schießen, den Klaus Denks aus Neuenlandermoor, der mit der Mannschaft in Russland Weltmeister wurde.
Klaus Denks war übrigens, genau wie sein Verein, der Schützenverein Neuenlandermoor, bereits zu Gast hier im Podcast bei uns in Lockstedt. Wer es noch nicht gehört hat, einfach mal Folge 13 runterladen. Unter den 50 Sportlerinnen und Sportlern aus der Gemeinde Lockstedt, die im Rahmen dieser Sportlerehrung mit einer Urkunde aus den Händen von Bürgermeister Detlef Willbrock ausgezeichnet wurden, war auch Jürgen Mesche. Der Mann ist 84 und hat im letzten Jahr zum 40. Mal das goldene Sportabzeichen abgelegt. Das ist schon großartig. Hans Krössig wurde für das 25. Sportabzeichen geehrt. Beeindruckend auch die Leistung der 7-jährigen Clara Schmidt vom TV Lockstedt. Sie wurde in ihrer Altersklasse Bezirksmeisterin im Geräteturnen. Auch die rund 20 Personen umfassende U16-Mannschaft des JFV Unterweser war als Bezirksmeister vertreten. Gleich mehrere Bezirks- und auch Landesmeister hatte die Leichtathletiktruppe des TV Lockstedt im letzten Jahr mit Ida Richards, Nicole Kiel, Jella Lührs, Finja Lührs, Nejcla Bezic, Pia Markgraf, Elisa Krieten und Dennis Dell hervorgebracht. Die aus Lockstedt stammenden und im TSV Wedel aktiven Leichtathletinnen Inken Glander und Leonie Wellbrock wurden ebenfalls geehrt. 13 Mitglieder des Schützenvereins Neuenlander Moor, von dem ja bereits die Rede war, die konnten für ihre Leistungen in den Disziplinen Armbrust, Luftgewehr und Kleinkaliber ausgezeichnet werden. Über den ersten Platz als Mannschaft bei der deutschen Meisterschaft mit der Armbrust auf 10 Meter konnten sich Robin Schröder, Robert Strauch und Michael Becker freuen. Und Nathalie Holst, Klaus Denks und Marcel Handrick wurden sogar in den Nationalkader berufen. Mehrere Erfolge erzielten Zoe und Chris Flettner vom Fegesacker BMX Club. Die Lockstädter Geschwister wurden unter anderem nicht nur norddeutsche Meister, sondern erreichten auch vordere Plätze in der BMX-Bundesliga. Der 12-jährige Chris Flettner qualifizierte sich sogar für die Teilnahme an der Europa- und Weltmeisterschaft. Großartig. Mit Erika Suhling vom Skatverein Beckshöveder Buben gibt es in der Gemeinde Lockstedt sogar eine Weltmeisterin. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle zu den wirklich tollen, eindrucksvollen sportlichen Erfolgen. Und dann blicken wir noch mit Detlef Wellbrock auf eine Ausstellung der in der Gemeinde Lockstedt lebenden Künstlerin Jana Freudenberger in der kleinen Galerie des Rathauses.
Ja, wir haben vor über 20 Jahren in der Rathaus, damals noch Lobby, jetzt ist es der Bereich des alten Gebäudetraktes, wo wir die Flure eben nutzen, dazu genutzt, dass wir sowohl für uns eine Bereicherung haben, aber auch für die Künstler ein Portal bieten und die Flure dann dafür anbieten, dass Künstler ihre Werke ausstellen können. Sowohl Gemälde, aber auch andere Dinge, die dann entstanden sind. Insbesondere natürlich Künstler aus der Gemeinde, aber auch Künstler aus der Region haben schon ausgestellt. Viele Schulen, die dann über Kunstprojekte sich beteiligt haben in den vergangenen Jahren, noch immer wieder mal etwas vorstellen. Und jetzt aktuell haben wir mit Frau Freudenberger eine noch junge Bürgerin der Gemeinde, die jetzt vor einigen Jahren zu uns gezogen ist und die auch vor einigen Jahren angefangen hat zu malen und in der kurzen Zeit ganz viele tolle Bilder auf den Weg gebracht hat und erstellt hat und die jetzt hier bei uns im Rathaus im nächsten halben Jahr eine tolle Ausstellung hat.
Die Ausstellung mit dem Titel Freude zeigt einen Querschnitt des Schaffens von Jana Freudenberger aus den letzten 5 Jahren, für die wiederum Malerei bedeutet.
Malerei ist für mich Entspannung, Freude, Kreativität, die ich ausleben kann, meine Gedanken, die ich aufs Papier, auf die Leinwand bringen kann. Und Malerei ist für mich eine Medizin, eine Erfüllung, eine Leidenschaft, ein Hobby.
Wenn Sie unseren Hörern ganz kurz diese Ausstellung einmal erklären sollten, was ist dort zu sehen von Ihnen?
Zum großer Teil von mir, also das bin ich. Gerade so die Frauenfiguren, diese Frauenköpfe, ist so ein Thema, was mich immer begleitet, was wahrscheinlich immer wieder aus mir rausbrechen wird. Und ansonsten ist es meine Neugierde, meine Experimentierfreudigkeit. Es ist relativ breit aufgestellt. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt immer nur Landschaften male oder immer nur Katzen, sondern dazu ist die Kunst, glaube ich, zu breit gefächert. Ich mache ganz viel in alle möglichen Richtungen.
Gibt es ein Lieblingsbild? Ja. Das hier zu sehen ist?
Das sind die 3 Männer, die mich dann plötzlich aus der Ferne angeschaut haben und Daumen nach oben und das Peace-Zeichen. Das ist jetzt in letzter Zeit erst entstanden und das mag ich ganz besonders, weil das auch so, ja, so nach dem Thema alles gut und
take it easy.
Take it easy.
Die Bilder sind montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr bis 13 Uhr in der kleinen Galerie des Lockstedter Rathauses zu sehen. Dienstagnachmittags noch zusätzlich zwischen 14 und 18 Uhr. Gelegenheit dazu gibt es noch bis in den Sommer hinein. Hier in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt stellen wir nun ein Haus in Stotel vor, das so aussieht.
Es ist ein rot-gelbes Haus tatsächlich. Wir strahlen schon von außen eine Villa Kunterbunt. Und so strahlen wir außen und auch innen.
Das Familienzentrum Stotel im Friedeholzweg 10 ist eine Einrichtung der Gemeinde Lockstedt. Geleitet wird sie von Antje Bender-Hart. Ihr zur Seite steht Ulrike Beinhardt. Die hat noch vor 3 Jahren im Lockstedter Rathaus gearbeitet. Dann, mitten in der Corona-Krise, wechselte sie auf die vakante Stelle in Stotel.
Ja, und seitdem bin ich hier, mache meine Projekte, Präventionsarbeit. Ich mache den Jugendraum hier, ich mache Kreativangebote für die Großen, für die Erwachsenen. Ich bin immer noch Ansprechpartner, auch im Asylbereich, wenn es um Jugendliche geht, also wenn es da um Praktikantenstellen geht oder wie schreibe ich eine Bewerbung, das mache ich schon noch nebenbei, das ist aber nicht mehr mein Hauptanliegen. Ja, und seit 2021 bin ich berufsbegleitend Studentin der sozialen Arbeit, um hier noch mehr mich einbringen zu können.
Wer noch nicht die Gelegenheit hatte, sich die Räume des Familienzentrums anzuschauen, erhält nun von Antje Bender-Hart an dieser Stelle einmal einen akustischen Eindruck.
Es gibt ganz viele multifunktionelle Räume. Wir haben einen Bewegungsraum, wir haben einen Kreativraum, es gibt eine Küche, die zu nutzen ist. Wir haben einen klassischen Seminarraum, wir haben einen Jugendraum für die Kids. Also ein sehr buntes Haus, das trifft es eigentlich.
Jugendraum, klingt ja spannend.
Wir haben an 3 Tagen die Woche geöffnet, von 15 bis 19 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags. Und dann kann kommen, wer möchte, ab Grundschulalter und eben hier Spaß haben. Und dafür ist dieser Raum dann auch gedacht. Man sitzt, man klönt, man kickert, schaut auch was auf dem Fernsehen mal. Man spielt auch Wii U, auch das ist hier erlaubt. Handys müssen auch nicht abgegeben werden übrigens.
Und so herrscht im Familienzentrum regelmäßig ganz viel Trubel, wenn die Kids da sind. Vor allem, wenn zur Disco eingeladen wird. Dann steht wirklich das ganze Haus Kopf, erzählt Ulrike Meinhardt.
Wir machen Halloween-Disco, wir machen nochmal eine Faschings-Disco, wir haben es auch schon mal Zeugnis-Disco genannt. Und dann werden alle Räume aufgemacht. Es gibt ein Disco-Team, was hier richtig mit Traverse und Lichtanlage dann eine Disco aufbaut, mit Musikanlage. Wir haben in den anderen Räumen die Möglichkeit, auch Fotos zu machen, gleich auszudrucken. Es gibt Süßigkeiten, Tüten, also das ist hier volle Hütte dann.
In welchem Alter darf man da rein?
Grundschulalter, sagen wir immer. 6, 7, ne?
Dann ist so um 20, 21 Uhr Schluss, oder wie?
19 Uhr.
Disco für die Jüngsten eben. Direkt neben dem Familienzentrum liegt eine große Wiese. Ideal, um darauf zu bolzen.
Auf jeden Fall, die wird auch Regel genutzt. Wir haben hier ganz tolle Gruppen, die dann kommen und ihre Fußballschuhe hier anziehen, ihre Bälle vielleicht auch mitbringen. Wir haben natürlich auch Bälle da und die dann eben halt draußen auf dem Bolzplatz sind, aber wissen, hier sind ihre Sachen gut aufgehoben. Hier können sie zwischendurch reinkommen, mal eben was trinken. Wir haben Äpfel in der Küche stehen, da können sie zugreifen. Also das wird sehr gut angenommen.
Einmal im Jahr ist diese Wiese hier neben dem Stoteler Familienzentrum ein ganz besonderer Treffpunkt.
Das machen wir jedes Jahr im Sommer. Das große Kika findet hier statt. Und dann übernachten 4 Nächte 120 Kinder. Hier ist richtig was los dann.
Ja. Antje Bender-Hart prägt viele der Programminhalte des Familienzentrums. Als sie vor einigen Jahren von Berlin hierher kam, startete sie im Familienzentrum ein faszinierendes Theaterprojekt. Es ging um Heimat.
Weil ich vorher im Jugendkulturzentrum gearbeitet habe, wo solche Theaterprojekte Standard waren, und habe gedacht, das können wir doch auch in Lockstedt machen. Und dann haben wir ein interkulturelles Theaterprojekt auf die Beine gestellt und haben ein Stück auf die Bühne gebracht mit jungen Flüchtlingen und deutschen Jugendlichen. Und das war ein ganz toller Erfolg. Also das haben wir aufgeführt im Kulturzentrum, alte Schule in Stotel. Wahnsinnig große Besucherzahl, das war richtig, richtig toll, das hat richtig Spaß gemacht.
Das Familienzentrum Stotel ist also einmal eine Ideenschmiede und zum anderen eine Beratungsstelle. Denn
wir bündeln unter unserem Dach ganz viele verschiedene Angebote. Und für den Bürger oder für die Bürgerin der Gemeinde Lockstedt heißt es, kurze Wege zu haben. Also wir sind ein sehr langgestreckter Landkreis. Das heißt, wenn man ein Beratungsangebot annehmen möchte, müsste man prinzipiell zum Beispiel nach Cuxhaven fahren oder nach Bremerhaven fahren. Das können viele nicht. Und bei uns, man hat einen kurzen Weg. Stotel ist mitten in der Gemeinde Lockstedt. Die Wege sind kurz. Wir bündeln sozusagen hier vor Ort auch Beratungsangebote. Und das ist durchaus ein Vorteil.
Absolut. Dabei geht es um Beratungsangebote wie
Eltern- und Erziehungsberatung, die ich persönlich umsetze. Es gibt die Schuldnerberatung, Schwangerenberatung, Asylberatung. All das findet bei uns vor Ort statt.
Dann sind Sie ja eine Ansammlung wahrer Experten.
So ist das, genau.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Eltern- und Erziehungsberatung, die Antje Bender-Hart gerade nannte. Worum geht es denn dabei?
Medienkonsum ist ein großes Thema, durchaus. Zu viel zocken, zu viel am Handy, genau, zu wenig rausgehen, Freunde treffen. Wobei die sich ja immer noch treffen, die Jugendlichen, das muss man den Eltern nur vermitteln. Ne? Sie treffen sich immer noch eben nur in anderen Räumen, in digitalen Räumen zum Beispiel. Das verändert sich und die Eltern sind unsicher zum Teil und dann machen wir hier eben Elterngespräche und versuchen da ein bisschen aufzuklären. Holen auch die Jugendlichen dazu, wenn da Interesse ist, vermitteln in diesen Fragen.
Eindrucksvoll ist die Angebotsvielfalt hier im Familienzentrum Stotel.
Wir haben Angebote von 0 bis 100. Ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber so ist es. Ne? Also wir haben Krabbelgruppenangebote für junge Eltern mit Babys und Kleinkindern. Und wir haben aber auch ein Gedächtnistraining für Senioren. Also da sieht man die Spannbreite, die wir hier vor Ort vorhalten.
Dabei ist wirklich jeder willkommen, nicht nur an den Projekten mitzuwirken, sondern auch sich selbst einzubringen und zu überlegen, im Rahmen welches Projektes er sein Können oder Wissen an Dritte weitergeben möchte.
Also wir arbeiten auch sehr eng mit Ehrenamtlichen zusammen und bieten auch Interessenten Raum. Das heißt, wenn irgendjemand eine Idee hat und möchte gerne hier ein Projekt umsetzen, einfach melden, jederzeit möglich, wenn es zeitlich machbar ist. Wir sind sehr gut ausgebucht, aber im Vormittagsbereich haben wir doch noch Räume frei.
Eine Einladung, die gerne angenommen wird, so Ulrike Meinhardt.
Darum geht es auch, dass man einen Raum hat außerhalb des eigenen Zuhauses, wo man hingehen kann, wo man sich treffen kann, ohne eine weitere Verpflichtung einzugehen. Also wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, dann bin ich ja schon sehr direkt im Kontakt. Und hier kann man aber auch mal sagen, ich kann heute nicht. Trefft ihr euch, aber ich bin nicht dabei. Also ich habe nicht so eine große Verpflichtung damit bei.
Ulrike Meinhardt hat hier im Familienzentrum Stotel ihren Traumjob gefunden. Das liegt vor allem daran...
Jeder Tag ist anders. Natürlich haben wir unsere festen Angebote, wo wir auch als Hauptamtliche drin sind. Ich habe einmal die Mädchengruppe donnerstags nachmittags. Ich habe den Jugendraum dienstags. Ich habe die Kreativzeit abends mit den Erwachsenen. Aber trotzdem ist jeder Tag wieder anders, weil immer wieder andere Menschen vor der Tür stehen, die vielleicht gerade eine Unterstützung brauchen oder einen Ratschlag brauchen oder Hilfe brauchen bei irgendwas. Wir haben immer wieder andere Anfragen. Also das ist das Tolle hier an diesem Haus.
Zwar wird gerade die Homepage des Familienzentrums umgebaut, aber Kontaktdaten wie auch eine Veranstaltungsübersicht sind dennoch darauf zu finden unter familienzentrum-stotel.de. Am besten sich einfach mal eines der Angebote rauspicken und vorbeischauen.
9 Uhr bis wirklich 19, 20 Uhr ist irgendwie immer was los.
Das leistet sich die Gemeinde und freut sich darüber, wenn das hier genutzt wird.
In schöner Regelmäßigkeit stellen wir die Kitas der Gemeinde Lockstedt vor. In dieser Ausgabe geht es um die Waldmäuse, die Kindertagesstätte der Gemeinde Lockstedt in Stotel. Die Kinder, die finden es super, hierher zu kommen. Vor allem, weil jedes Kind sich vermutlich sagt, boah, hier kann ich mich echt ausprobieren, darf wirklich Kind sein, darf... Aber das kann Birgit Gerkens, die Leiterin, viel besser alles aufzählen.
Weil ich rumdrecken kann, weil es nicht einen Baum gibt, auf dem ich klettern darf, weil ich mit Stöckern spielen darf, weil der Kindergarten ganz viel Material hat, was ich verwenden kann, weil ich in dem Kindergarten viele Freunde finden würde und weil darauf geachtet wird, dass es mir gut geht.
Kind, was willst du mehr? Die Kinder lieben vor allem...
Das Außengelände. Das ist einfach so. Ja, man kann Höhlen bauen, man kann klettern und jedes Kind guckt dann eben auch so. Wenn eben der Dreijährige auf den Baum geht, der geht nicht so hoch wie jemand anders. Es ist eben immer personenabhängig.
Wenn ein Dreijähriger auf den Baum geht, sagen sie, der ist ja hochgegangen, der kommt auch wieder runter.
Ja, kommt er auch. Das ist ein Erfahrungswert. Und wenn die mit Stöckern spielen, dann tun sie sich auch weh. Ja, ich weiß, viele sagen, oh, mit Stöckern kann man sich auch die Augen ausstechen. Ja, das kann man. Aber wenn man es gar nicht lernt, dann kann man auch keine Erfahrung machen. Dann kann man nicht wissen, dass etwas wehtut.
Eben ein wahres Abenteuerland. Lernen fürs Leben. Die Kinder genießen das Außengelände, wenn möglich jeden Tag. Also Regen hält sie jedenfalls nicht ab.
Wir haben keine falsche Kleidung. Unsere Kinder sind immer ausgestattet mit Gummistiefeln, mit einer Regenhose und mit einer Regenjacke. Und sollte es der Fall sein, dass Eltern sich das nicht leisten können, dann sprechen die uns an oder wir sprechen die an. Wir reden immer von Chancengleichheit und die Chancengleichheit wollen wir bei uns haben. Und somit wird dafür gesorgt, dass jedes Kind das auch hat.
Diese Chancengleichheit ist Birgit Gerkens enorm wichtig.
Dass alle den gleichen Rahmen haben. Und dass man das nicht einfach nur sagt, sondern dass es auch wirklich gelebt wird.
Das gilt in der Kindertagesstätte Waldmäuse übrigens nicht nur für die Kinder. Das gilt für alle, auch für die Großen.
Wir sind ein Miteinander. Es gibt kein ich bin oben und irgendwer ist unten, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot. Wenn es dann irgendwann darum geht, Entscheidungen zu treffen, weil wir nicht zueinander kommen, dann treffe ich eine Entscheidung. Aber eigentlich wird sowas montags immer besprochen. Und dann sind wir zusammen als Team gefragt, Entscheidungen zu treffen.
Entscheidungen, die alle mittragen. Das Außengelände der Kita Waldmäuse, das kennen wir nun schon. Wie sieht's denn drinnen aus, Birgit Kirkens?
Wir haben eine Krippengruppe. Die Krippengruppe hat einen Gruppenraum. Die Krippengruppe hat einen Schlafraum und einen riesigen Flur. Daneben ist eine große Küche, in der man dann eben auch essen kann. Und es gibt noch einen Wickelraum und dazu noch einen Abstellraum. Die Räume sind alle so konzipiert, dass die mit Bewegungsmeldern ausgestattet sind, sodass dann automatisch das Licht an- und ausgeht. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Des Weiteren gibt es einen Raum bei den Hasen und einen Raum bei den Bären. Die sind eben namentlich verbunden. Dann haben wir noch einen Bewegungsraum. Dann haben wir einen Raum, wo wir einen Boombad haben. Wir sind eine Einrichtung mit zwei Integrationsgruppen. Das bedeutet, wir haben 18 Kinder, die in der Gruppe sind. Wir haben zwei Erzieher und einen Heilpädagogen da drin. Es gibt in dem Haus ein Büro, es gibt einen Bewegungsraum, es gibt einen zusätzlichen Ruheraum, es gibt zwei Hochebenen, es gibt...
Auf jeden Fall viele Räume und offenkundig eine ideale Ausstattung. Ich stolperte ja gerade über diesen Begriff Bohnenbad. Also ein Bohnenbad kenne ich noch nicht. So viel habe ich jetzt inzwischen mitbekommen. Es ist eine große Kiste, gefüllt mit Bohnen.
Ursprünglich hat man noch echte Bohnen genommen. Dann gehen die Kinder in dieses Bad. Da legen wir ganz viel Wert auf Wahrnehmung, dass man eben den Körper ganz anders spürt, dass man eben die Möglichkeit hat, sich zu fühlen. Wir haben dann aber relativ kurz, ich war 2 Jahre da, dann uns entschieden, dass wir Plastikbohnen nehmen. Die kann man besser reinigen, weil die anderen muss man eben einmal im Jahr wegwerfen. Und das sind Lebensmittel und das macht keinen Sinn. Und diese werden dann eben gespült und gewaschen und die Kinder gehen da genauso gerne rein wie zu den echten Bohnen.
So eine Art Bällebad, nur mit Bohnen. Und ganz wichtig, hier in der Kita Waldmäuse in Stotel werden alle Kinder integriert. Birgit Gerkens, liegt es am Herzen,
dass man nicht merkt, welches Kind besonderen Förderbedarf hat. Dass für die Eltern nicht einfach ersichtlich ist, oh ja, mein Kind hat dieses Handicap und alle sehen das und wir können es nicht lösen, sondern das darf eben nicht auffallen, sollte nicht von uns in den Vordergrund gelegt werden. Sondern wir arbeiten alle zusammen in der Gruppe an allen Kindern und schwerpunktmäßig guckt der Heilpädagoge dann, da muss ich noch ein bisschen gezielter drauf eingehen und das wird dann in Gesprächen, die man 1 bis 2 Mal in der Woche mit dem Team hat, geleistet und dann wird das umgeändert oder es wird dann angewendet.
Was sind das für Handicaps?
Ein verkürztes Bein, ein ADHS, Trisomie 21, so der ganze Schwerpunkt, den bekommen wir dann auch und da muss man sich dann eben im Vorfeld mit dem Bild, was das Kind hat, vertraut machen. Das heißt, man muss dann noch ein bisschen sich intensiv darauf vorbereiten, wo muss der Schwerpunkt sein, wo muss die Förderung sein. Und das wird dann im Team besprochen und das wird dann auch ja, angewendet.
Auch die schönste Kita-Zeit endet mit dem Beginn der Grundschule. Wie sollen Kinder später an die Kita Waldmäuse in Stotel zurückdenken? Wenn es nach Birgit Gerkens, der Leiterin, geht, am liebsten so.
Ein Lächeln, ein Wissen, da war schön. Die werden sich an Gerüche erinnern, die werden sich an das Wasser erinnern, die werden sich erinnern, dass sie auch bei strömenden Regen draußen waren und ja, ich glaube an diese Matschgeschichte. Also manche Eltern sprühen ihre Kinder mit dem Gartenschlauch ab, weil man das nicht sonst in die Waschmaschine packen kann.
Solange sie nicht einen Kercher dafür nehmen.
Ja, das kann sein.
In der letzten Ausgabe dieser Podcast-Reihe haben wir Uwe Stockmeier vorgestellt, den Schulleiter des Gymnasiums Lockstedt. Gleich nebenan liegt die Haupt- und Realschule.
Die zeichnet auf jeden Fall aus, dass sie eine Schule für alle ist. Das wollen wir auch sein und ein Bildungsangebot haben und auch darüber hinaus ein Angebot, wo die Schülerinnen und Schüler sagen, ja, wir kommen gerne in die Schule, vielleicht auch nicht nur was Unterricht angeht, sondern auch andere Angebote, sei es jetzt der Ganztag, oder das Präventionskonzept oder auch die Berufsorientierung. Ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir da wirklich gut aufgestellt sind und auch seit Jahren überlegen, was können wir immer noch zusätzlich anbieten, was können wir machen. Und das ist schließlich und endlich erstmal die Vorbereitung auf das Berufsleben. Also das ist der Auftrag einer Haupt- und einer Realschule.
Der Mann, den wir gerade hören konnten, ist Richard Schulze, quasi der Chef, korrekterweise Schulleiter der HRS Lockstedt. Richard Schulze stammt gebürtig aus Wolfenbüttel. Auf Lehramt studierte er in Braunschweig und Berlin. Ihm und der gesamten Lehrerschaft der HRS ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern in jeder Lebenslage fit für die Zukunft zu machen.
Diejenigen, die da straucheln und die ihre Probleme haben, die versuchen wir auch aufzufangen und mitzunehmen. So dieser soziale Gedanke, eine Schule für alle, zum Beispiel dann auch mit der Schulsozialarbeit und da unterstützenden Programmen, mit Sicherheit auch mit dem Landkreis Cuxhaven, also gerade was so Schulpflicht angeht, und schauen, wie kriegen wir die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen nachher wieder dazu, wenn sie mal so ein bisschen auf Abwägen sind und nicht mehr so ganz den Fokus auf Schule richten, was ja naturgemäß und altersbedingt in der Entwicklung auch völlig normal ist, bei anderen mehr oder weniger ausgeprägt, dass sie da wieder in die Spur kommen. Und ich glaube, was uns auszeichnet, ist auch eine gute Kooperation mit dem Gymnasium und immer wieder zu schauen, wie können wir unser Angebot noch erweitern und wie können wir in der Schulentwicklung auch noch schauen, dass wir da zum Beispiel mit der Zeit gehen. Nehmen wir mal das Thema Digitalisierung. Da gibt es Lehrkräfte und Arbeitsgruppen an unserer Schule, die da auch viel Zeit, Energie investiert haben. Und ich bin sehr, sehr froh, ich klopfe jetzt mal im übertragenen Sinne auf Holz, dass wir jetzt ein flächendeckendes WLAN haben und dass es da zum Beispiel auch weitergeht mit iPad-Klassen. Da würde ich schon sagen, das sind so Schwerpunkte.
Richard Schulze ist ein Schulleiter, der von der Kombination Haupt- und Realschule überzeugt ist. Die HRS in eine Oberschule umzuwandeln, hielt er für einen Fehler.
Es gab immer wieder diese Diskussion, machen wir es und machen wir es nicht. Und der Gradmesser waren immer auch die Anmeldezahlen. In der jüngsten H5 sind es wieder 15, 16 Schülerinnen und Schüler. Und das ist eine super Klassen- und Lerngruppengröße. Und diese Klasse wird natürlich mit der Zeit auch größer. Also es gibt dann Rückläufer, Schulformwechsel, teilweise kommen Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium. Und das zeigt einfach, wie stark diese Hauptschule noch angewählt wird. Und ich finde diesen Begriff eigentlich doof. Ja, die Eltern oder die Schüler stimmen mit den Füßen ab. Also sie gehen dahin, wo sie sich am besten aufgehoben fühlen. Aber das ist so. Es gibt ja keine Beratung der Grundschulen, die dann irgendwie verbindlich ist, sondern die Eltern kommen, schauen sich die Informationsabende an, sprechen natürlich mit anderen Schülerinnen, Eltern, Haushalten und melden dann ihre Kinder für die Hauptschule an. Das heißt, es ist eine klare Entscheidung für die Hauptschule. Und diesen Gedanken haben wir aufgenommen und die Frage gestellt, ja, warum ist das so und wie können wir das noch besser machen?
Genau mit dieser Frage beschäftigen sich Richard Schulze und seine Kolleginnen und Kollegen an der Haupt- und Realschule Lockstedt jeden Tag aufs Neue.
So diese Idee, die Hauptschule ist eine Resteschule und was da teilweise so für Begriffe kolportiert werden oder genannt werden, das ist nicht nur völlig verfehlt oder überholt, das geht einfach an dem Thema vorbei. Es gibt diese Schülerinnen und Schüler, die ein bestimmtes Lernleistungsniveau haben und es gibt ein Bildungsangebot. Und das ist dann jetzt hier in Lockstedt zum Beispiel das Hauptschulkonzept. Und das wollen wir stärken. Da wollen wir sagen, okay, dann muss es eben mehr praktische Anteile geben. Dann muss es eine Kompetenzorientierung geben, wo sich Schülerinnen und Schüler ausprobieren können im hauswirtschaftlichen Unterricht, Werken, Technik, da wo es möglich ist. Dass man frühzeitiger schaut, dass die Berufsorientierung und Praktika, vielleicht auch freiwillige Praktika, dazu führen, dass diese Schülerinnen und Schüler schneller und sicherer ins Berufsleben kommen und dass es eine Entscheidung für die Hauptschule ist. Weil jemand, auch ein junger Erwachsener, vielleicht sagt, also Schule an sich habe ich eh nie so für mich verstanden und begriffen, ist auch ein schwieriges Thema, aber ich möchte gerne arbeiten und ich möchte gerne in eine Ausbildung gehen und dafür brauche ich eine Grundausstattung und das ist dann vielleicht der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und darauf möchte ich gerne vorbereitet werden.
Das sind Überlegungen, die auch bei vielen Handwerksbetrieben auf fruchtbaren Boden treffen.
Wir haben auch noch eine Berufsberaterin zweimal in der Woche von der Agentur für Arbeit mit an der Schule, die dann auch den Arbeitsmarkt bewirbt und wir haben jetzt zum Beispiel auch Hauptschüler, die dann aus dem Praktikum gekommen sind, wo die Betriebe auch gesagt haben, können die nicht tageweise noch zu uns kommen als Ergänzung zum normalen Schulbetrieb? Weil da natürlich die auch die Idee ist, wenn ich jemanden gefunden habe, der sich gut anstellt, dass ich den direkt behalte.
Aber es gehen natürlich nicht alle nach der 9. oder 10. Klasse direkt in den Beruf.
Das sind immer so ungefähr 50% unserer Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler.
Die andere Hälfte wählt für sich eine weiterführende Schulform. Auf der Homepage hrs-lockstedt.de ist zu lesen: Die Haupt- und Realschule Lockstedt setzt auf eine Kultur der Beziehung und Beteiligung sowie des Vertrauens. Ziel dabei ist es, die Selbst- und Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Es geht also um den Umgang mit anderen und um das große Thema Prävention.
Das Präventionsangebot ist aufsteigend. Das muss man sich vielleicht vorstellen in den Doppeljahrgängen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein großer Bestandteil ist Lions Quest. Das ist ein zertifiziertes Programm. Das nennt sich dann Erwachsenwerden, Erwachsenhandeln. Im späteren Verlauf in den Jahrgängen 9 und 10 ist es dann Zivilcourage, Selbstverantwortlichkeit, Demokratiefähigkeit. Also wirklich auch, wenn man so will, sehr hochtrabende Begriffe, wo man auch erstmal schauen muss, okay, wie ist das umsetzbar? Aber das soziale Lernen ist fester Bestandteil in der Stundentafel. Das heißt, es gibt einen Klassenrat, es gibt die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und es gibt eben dieses Programm, wo dann die Schülerinnen und Schüler lernen, sich vor allen Dingen miteinander über Themen zu Themen auseinanderzusetzen. Und auch wenn es zum Beispiel unterschiedliche Meinungen gibt, wie das ist, in einer Gemeinschaft übereinzukommen und trotzdem an einem Strang zu ziehen, um es mal einfach zu sagen.
Das ist aber nur ein wichtiger Aspekt.
Dann geht es zum Beispiel im weiteren Verlauf darum, Sexualerziehung, also ich und mein Körper, Selbstbestimmungsrecht im jüngeren Verlauf, dann aber auch Verhütung, vielleicht auch Geschlechtskrankheiten, Umgang damit. Wir sind stark. Ist auch noch ein Projekt in Kooperation mit der Polizei. Also wie verhalte ich mich zum Beispiel in Konfliktsituationen? Wie gehe ich denen möglichst aus dem Weg? Aber wenn es doch mal dazu kommt, wie trete ich trotzdem stark auf? Was bedeutet Vertrauen, Gemeinschaft? Vor allen Dingen auch gelebt in der Klasse. Also es gibt dann auch Programme Don't Drug and Drive, Don't Drink and Drive. Ja. Das wäre auch in Kombination mit der Polizei. Cybermobbing und Intervention, also Aufklärungsarbeit vor allen Dingen. Ne? Also präventiv gedacht, worüber muss ich informieren. Be Smart Don't Start ist so ein Projekt, da wird abgefragt, wer in der Klasse raucht noch nicht. Ne? Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, damit fängt man an in 5. Und jedes Jahr, wenn man es durchhält und alle das durchhalten, gibt es so ein paar kleine Goodies, so ein bisschen Plakate oder Infomaterial. Okay. Und das läuft so ein bisschen in Regie der Klassenlehrkräfte, wenn die sich dafür entscheiden. Kritisch wird, denke ich, so die Phase ab 7, 8. Ne? In den Peer Groups gibt es dann Vorbilder oder Nachmacheffekte oder auch so ein bisschen Gruppendruck. Und dann ist immer die Frage, wie lang ist das aufrechtzuerhalten oder durchzuhalten? Aber das ist auch ein Projektbaustein. Und in 9 und 10, es gibt den sozialen Tag, das haben wir probiert, dass sich die Schülerinnen und Schüler da engagieren und dann auch für ihre Arbeit irgendwo entlohnt werden, mit so einem symbolischen Euro vielleicht. Und dann kann man sich überlegen, wofür das Geld eingesetzt wird.
Knapp 500 Schülerinnen und Schüler besuchen die HRS Lockstedt, die nachmittags noch die Chance haben, an dieser offenen Ganztagsschule ihren Interessen entsprechende AGs zu besuchen. Warum kommen denn die meisten dieser Schülerinnen und Schüler gerne hierher? Was glaubt der Schulleiter?
Auch weil ich schon glaube, dass vor allen Dingen, dass eine Transparenz und Klarheit darüber da ist, spätestens mit der Homepage, die wir komplett neu überarbeitet haben, weil ich doch da vieles wiederfinde, was die Schule eigentlich bietet. Und wenn ich mir einen guten Überblick verschaffen kann, okay, was gibt's erstmal für ein Angebot? Dann ist, glaube ich, für die Schülerinnen und Schüler, jetzt muss ich mal wieder so ein bisschen überlegen, wie war das bei mir eigentlich? Erreichbarkeit ist, glaube ich, ein Thema und Anbindung. Also alleine die Anfahrtzeiten über die Busse oder auch über den Zug. Wir haben teilweise Schülerinnen und Schüler, die kommen mittlerweile aus Sellstedt oder Lunestedt oder weil sie eben den Bildungsgang frei anwählen dürfen und weil wir als Haupt- und Realschule noch so ein bisschen eine Sonderstellung haben. Und dann muss ich aber auch nicht zur Oberschule gehen, wenn ich das nicht will, sondern ich darf dann sagen, da möchte ich hin. Und ich hoffe eigentlich, dass sie merken, dass zum Beispiel auch, wenn es Probleme oder Konflikte gibt, dass die konsequent bearbeitet werden und dass am Ende des Tages auch wirklich sowas wie Gleichheit da ist, wenn darauf geschaut wird, okay, wo liegt denn das eigentlich das Problem und wie können wir das lösen?
Nun ist ja Richard Schulze jemand, dem nicht nur die Zukunft der Schülerinnen und Schüler der HRS Lockstedt am Herzen liegt, sondern natürlich auch die der Schule selbst. Welche coolen Zukunftsideen gehen ihm für die HRS noch durch den Kopf?
Also ich glaube, was richtig cool sein könnte, wäre zum Beispiel auch das Außengelände. Da ist noch reichlich Luft nach oben. Ich glaube gerade auch so in diesem Kontrast zu digitalisiertem Unterricht, Unterricht an sich, ne, dieses Sitzen, Verkopfte, dass da mehr Bewegung reinkommt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nun selber ausgebildeter Sportlehrer. Dass wir sportfreundliche Schule sind, habe ich noch vergessen zu sagen. Wir haben jetzt wirklich einen super gestalteten, neuen, kleinen Sportplatz bekommen. mit neuen Basketballkörben, komplett neuem Belag. Nur es müsste noch mehr Bewegungsangebote auch für die Schülerinnen und Schüler geben, meine ich. Also das könnte wirklich cool sein, wenn auch das Außengelände, ich sag mal, modern und zeitgemäß gestaltet ist.
Um welche Rock'n'Roll-Legende mag es in diesem Stück der Ärzte gehen?
Er hatte braune Augen und auch braune Haare. Er hatte eine Brille und eine Gitarre. Auf der Gitarre spielte er bis zur Ekstase. Und die Brille trug er immer auf seiner Nase. Wow, wow. Er sah
eine berechtigte Frage. Ich vermute ja, die Brille ist seit dem tragischen Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959 bei Mason City in Iowa unauffindbar. Für dunkle, große Hornbrillen im Stil wie die, die einst Buddy Holly trug, da gibt's durchaus heute noch Interessenten. Nicht verwunderlich, meint der Lockstädter Augenoptikermeister Michael Thun. Irgendwann könnte das Interesse sogar noch größer werden, denn
ich denke schon, dass es immer irgendwann wieder kommt, dass irgendwelche Fassungen wieder modern werden.
Alles kommt irgendwann wieder. Wie in dieser Zeit die großen Brillengestelle, die ja in den 70ern besonders gefragt waren. Im Augenblick sind besonders farbenfrohe Brillengestelle hip, wie Michael Thun feststellte.
Innovative Kunststofffassung mit Neonfarben sogar, wie wir eine Fassung haben, habe ich gestern erst wieder festgestellt. Kunden, die oft fragen danach, hör mal zu, ich brauche ein bisschen was Peppiges von den Farben her. Das ist das, was angesagt ist und das versuchen wir auch immer wieder umzusetzen.
Seit 1999 ist Michael Thun für die Kundschaft in der Bahnhofstraße 11 da. 2 Jahre später, 2001, übernahm er das Geschäft. Seither ist es die Brillengalerie Michael Thun in Lockstedt. Für viele Brillenträger ist Michael Thun eine Vertrauensperson, eine ganz feste Größe. Ausschlaggebend dafür...
Ich glaube einfach die persönliche Beratung. Man kennt heute schon Kunden, die reinkommen, ob Stammkunden sind oder die Kinder von den Eltern kommen wieder rein bei uns. Man kennt sich seit über 20 Jahren jetzt und das ist, glaube ich, das, was sie bei einer Kette nicht haben. Wo sie reinkommen, da sind sie einer von vielen und das ist, glaube ich, das, was... unser großes Plus ist bei den mittelständischen Augenoptikern.
Den Service der Brillengalerie Michael Thun zeichnen vor allem diese Punkte aus. Hauseigene Werkstatt, Kontaktlinsenanpassung und natürlich die Überprüfung und das Vermessen der Augen. Letzteres wird mit einer Aufwandsentschädigung in Rechnung gestellt, entschließt sich jedoch der Kunde mitsamt der neuen Erkenntnisse, die das Messergebnis erbracht hat, zum Kauf einer neuen Brille.
Dann ist diese Messung im Preis inkludiert. Das heißt, die wird ihm sofort wieder gut geschrieben.
Noch ein Pluspunkt. Hier finden Kunden Technologien nach modernstem Standard. Michael Thun verfügt beispielsweise über einen DNI-Scanner.
Ja, das ist ein Gerät, wo wir das Auge nicht nur von ihrer Stärke her vermessen können, sondern uns mal einen Überblick verschaffen, wie sieht es aus. Die Baulänge des Auges wird gemessen. Es ist 25-fach genauer, die Messung, die wir durchführen. Zusätzlich ermitteln wir noch das Dämmerungssehen und das Tagessehen. Pupillengröße wird ermittelt bei Tag und bei Nacht. Und daraufhin können wir eben genau ein Glas herstellen. Wir machen sozusagen ein DNA von Ihrem Auge und können das dazugehörige Glas für Sie in Perfektion anfertigen und liefern.
Bestechend ist hier die Fassungsauswahl. Und sollte wider Erwarten ein gewünschtes Brillengestell in dem Moment des Besuches in der Brillengalerie nicht vorhanden sein, so ist das doch kein Problem. Oder, Michael Thun?
Kein Problem, will ich nicht sagen, aber ich schicke ihn auf keinen Fall raus. Quatsch. Ja, ich hatte gerade eben einen Fall. Der Kunde wollte eine Fassung haben und diese Fassung habe ich leider kein Depot drauf. Das heißt, ich werde sie nur beziehen können, wenn ich sage, hör mal zu, ich nehme bei euch jetzt mal 60 Fassungen ab. Und dann ist natürlich klar, in der Preisordnung, wo diese Fassungen sich befinden, muss ich mir nicht und schon mit der Firma schon gar nicht 60 Fassungen da ans Bein binden. Aber ich habe einen Schwager sitzen in Chemnitz, Meisterkollege, und mein Lehrmeister sozusagen in Bremen. Da habe ich dann gesagt, weißt du was, ich habe hier nicht, aber fahr doch mal eben hin, guck dir die da an. Ich habe auch kein Problem mit, wenn du die da kaufst. Wenn nicht, bestelle ich die da für dir. Das ist immer schön, wenn man Leute kennt aus der Branche, mit denen man gut kommunizieren kann. Ob das München, Bremen, Chemnitz, weiß ich wo ist. Michi hat's, macht's oder besorgt's. Wie kriegen das hin?
Na, das ist ein Wort. Einfach vorbeischauen in der Brillengalerie Thun in der Lockstädter Bahnhofstraße 11. Michael Thun und sein Team werden Sie auf jeden Fall sehr gut beraten.
Also ich bin sowas von glücklich, dass ich solche kompetenten Fachmänner und Fachfrauen bei mir in der Firma habe. Vor allen Dingen momentan diese Loyalität, die mir gegenüberbringen, muss ich sagen, also Chapeau, Hut ab. Also ich bin sowas von dankbar, dass ich diese drei Menschen bei mir habe.
Doch werden sich vielleicht jene sagen, die bewusst in den 70ern und Anfang der 80er Jahre fernsahen. Jahrzehnte konnten Millionen Menschen die Abenteuer der Langhaar-Collie-Hündin Lassie mitverfolgen. Lassie half Menschen zu finden, befreite sie aus bedrohlichen Situationen und rettete Leben. Aus heutiger Sicht wäre Lassie, also von ihrem Können her, ideal geeignet für die Rettungshundestaffel Kuxland. Um die geht es jetzt. In unserer Podcast-Lokalradioshow bei uns in Lockstedt. Wir sind also auf den Hund gekommen. Wie zum Beispiel auf den Hund von Holtes Ortsvorsteherin Ursula Baumann. Ihre tiefschwarze Hoverwart-Hündin heißt Gadi.
Und ist vom Charakter her sehr ruhig, sehr menschenbezogen, freundlich, ein mit Kopf arbeitender Hund.
Entscheidend ist nämlich, dass ein Hund wie Gadi mit Ruhe und vor allem sehr konzentriert etwas suchen kann.
Ist nicht zwingend entscheidend, ist aber sicherlich förderlich und ist sicherlich eine gute Eigenschaft für die Rettungshundearbeit. Sie kann mit Geduld und Ausdauer suchen und hat einfach Spaß und hat Freude an dieser Arbeit. Das merkt man also beim Training ganz klar immer. Ja.
Denn Gadi befindet sich seit anderthalb Jahren in der Ausbildung zum Rettungshund. Später unterstützten Gadi und Ursula Baumann die Rettungshundestaffel Kuxland e.V. als vollwertige Einsatzkräfte.
Die Hunde werden alle zwei Jahre geprüft und meine wird wohl für ihre erste Prüfung, denke ich mal, im Frühjahr soweit sein.
Diese Prüfung hat es durchaus in sich.
Ja, die Prüfung sieht so aus, dass der Hund innerhalb von einer vorgegebenen Zeit eine Fläche von 50.000 Quadratmeter, also 5 Hektar, absuchen muss und bis zu drei Personen, die vorher von dem Prüfer dort versteckt werden, finden muss. Ich als Mensch als Zweibeiner werde in der Form geprüft, dass ich im Team laufe mit meinem Suchgruppenhelfer, dass ich die richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten muss, den Funkverkehr halten muss, dass ich die Navigation mit dem GPS-Gerät im Gelände mit dem Suchgruppenhelfer zusammen muss, dass ich also im Grunde als Hundeführer auch geprüft werde. Und der Hund muss eben die Leistung bringen, diese 5 Hektar ablaufen zu können.
Ohne Prüfung läuft gar nichts, erklärt Matthias Wesemann. Der ist der erste Vorsitzende der Rettungshundestaffel Kuxland.
Es ist so, dass die Rettungshundestaffeln im Land Niedersachsen einen Kooperationsvertrag mit dem Land Niedersachsen machen und eine Prüfungsordnung bei dem zentralen Diensthundewesen der Polizei Niedersachsen eingereicht werden muss. Die prüfen das und sagen dann, okay, Hunde, die nach dieser Prüfungsordnung geprüft werden, dürfen in Niedersachsen überhaupt in den Einsatz gehen. Anders als bei Flächensuchhunden ist es so, die brauchen keine extra Sichtung durch die Polizei. Da reicht die Verbandsprüfung. Und bei den Mantrailern bzw. Personenspürhunden erfolgt nach der Verbandsprüfung eine Sichtung durch eine Person von der Polizei, wo man nochmal eine extra Prüfung läuft und die sozusagen prüfen, ob dieser Mantrailer dann in Niedersachsen in den Einsatz gehen darf. Und die Einsätze werden gesteuert durch die Leitstelle in Lüneburg, also anders als der Rettungshundestaffel allgemein wäre unsere Leitstelle jetzt hier die Rettungsleitstelle Unterweser, die ja zusammen mit der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven betrieben wird. Und das ist unsere eigentliche Leitstelle, über die wir alarmiert werden. Und die Mantrailer werden halt zentral für das ganze Land Niedersachsen über Lüneburg alarmiert.
Da gibt es also zwei unterschiedliche Bereiche. Beginnen wir doch mal mit dem Mantrailing. Ein Beispiel.
In einem Altenpflegeheim fehlt ein Bewohner, eine Bewohnerin, die zum Beispiel an Demenz erkrankt ist und den Rückweg nicht wiedergefunden hat. Und da würde man von dieser Person einen ganz speziellen Geruch sichern. Und dann verfolgt der Hund individuell diese Spur. Das kommt überwiegend so im bebauten Bereich vor. Wenn wir dann in den Bereich kommen, dass zum Beispiel diese Spur an ein Waldstück kommt oder ähnliches, da kommen dann die Flächenhunde zum Einsatz, weil die so ein Waldstück deutlich schneller absuchen können. Und die suchen aber nicht diesen individuellen menschlichen Geruch, sondern die gehen in das zugeteilte Gebiet und suchen jeglichen menschlichen Geruch in dieser Fläche und sind darauf konditioniert, bestimmte Lagen der Personen zu prüfen. Also ist da zum Beispiel eine Person, die offensichtlich Hilfe benötigt, liegt, hockt, schwer atmet, solche Sachen.
Matthias Wesemann erinnert sich noch sehr lebhaft an solche Sucheinsätze.
Wir haben auch schon häufiger 6 Stunden gesucht und dann wurde festgestellt, dass die Person das Pflegeheim gar nicht verlassen hat, weil da einfach gar nicht intensiv genug gesucht wurde. Also auch solche Sachen bleiben in Erinnerung, die hat man dann für den nächsten Einsatz nochmal so im Kopf. Wir waren auch schon im Einsatz und haben festgestellt, die Person ist schon lange im Krankenhaus eingeliefert gewesen. Also solche Sachen kommen auch vor. Aber wir haben eben auch schon Lebendfunde und halt eben auch schon verstorbene Personen tatsächlich gefunden. Wir haben auch einen Einsatz mal oben im Nordkreis gehabt, wo unsere Spur zu einem See führte, wo man dann die Person nachher hinterher auch tatsächlich in dem See gefunden hat.
Ganz wichtig fürs Verständnis.
Eine Rettungshundestaffel darf nicht zur Leichensuche eingesetzt werden, sondern wir gehen dann in den Einsatz, wenn man davon ausgeht, dass die Person auch lebend gefunden werden kann.
Natürlich gibt es für die Hundeführer auch eine Einsatzkleidung.
Ein Helm, auch mit Visier, mit Augenschutz, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, weil wir ja im Dickicht, im Gestrüpp rumlaufen, im Wald und dann im Dunkeln, wo man nicht sieht, wo man hintritt, also volle Montur.
Und es versteht sich, dass bei den Trainingseinheiten, wie auch bei künftigen Einsätzen, Ursula Baumann etwas für ihre Hündin Skadi dabei hat.
Ein Gürtel um den Bauch, wo für den Hund Leinen und Wasser drin ist, damit er zwischendurch mal was trinken kann und wo vielleicht auch ein kleines Erste-Hilfe-Paket für den Hund drin ist, falls der sich irgendwo an Dornen oder was weiß ich verletzt oder so.
So ein Leckerli dabei?
Ja, natürlich auch Leckerli für den Hund. Na klar, der Hund braucht Bestätigung, braucht Belohnung. Der unterscheidet ja nicht zwischen Ernstfall und Training oder so. Für ihn ist das ein Zusammenarbeiten mit seinem Menschen und das muss in der Regel toll sein und tolle Sachen werden auch immer mit Futter belohnt.
Nun eignet sich aber nicht jeder Hund oder jede Hunderasse als Rettungshund, wie Matthias Wesemann erzählt.
Gerade so die Auslandshunde, wenn die ganz, ganz schlimme, schreckliche Sachen erlebt haben, das kriegt man manchmal vielleicht nicht wieder ausgebügelt. Oder dass es halt so Hunderassen sind, die ganz, ganz kurzschneuzig sind oder die eher dafür gezüchtet sind, dass sie auf der Couch liegen. Die kriegt man sicherlich manchmal nicht dazu oder vielleicht deutlich schwerer, das muss man schon sagen, ja.
In der Rettungshundestaffel Kuxland im Einsatz oder in der Vorbereitung darauf?
Ja, also wir haben schon so natürlich die Hunderassen, die auch allgemein so in der Bevölkerung stärker vertreten sind, wie Labradore, Golden Retriever, das haben wir schon, Schäferhunde. Wir haben aber eben auch ein bisschen ausgefallenere Hunderassen. Also wir kriegen jetzt eine holländische Schäferhündin dazu, die nicht so weit verbreitet ist. Wir haben zum Beispiel auch eine Hoverradhündin. Wir haben Pudel, die so in der Rettungshundearbeit auch gar nicht so stark verbreitet sind. Nee, wir haben schon, ich sag mal, eine ganz, ganz bunte Mischung an Hunderassen, die bei uns einfach arbeiten.
Matthias Wesemann, der Berufsfeuerwehrmann aus Cuxhaven, ist schon seit Jahren aktiv in der Rettungshundestaffel Cuxland. Angefangen hat er sogar ohne Hund.
Weil der Welpe war noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt und habe mit Rettungshundearbeit im Grunde angefangen ohne Hund. Weil ich die Aufgabe auch als Mensch ohne Hund total toll fand. Wir haben so viele Aufgaben auch innerhalb eines Einsatzes zum Beispiel, wo man gar keinen Hund braucht. Da habe ich erstmal mit angefangen.
Dann, wie zum Beispiel?
Wir haben bei uns zum Beispiel den Suchgruppenhelfer, nennen wir den. Das ist immer der zweite Mensch, der in diesem Mensch-Hunde-Team mitläuft, der zum Beispiel funkt, der das Team durch die Fläche navigiert, dafür sorgt, dass man alle Bereiche des zugeteilten Suchgebietes absucht, der die ersten Hilfemaßnahmen, wenn wir jemanden finden, beginnt. Oder wir haben jemanden, der natürlich auch so ein bisschen an unserem Einsatzleitwagen die Technik bedienen muss. Oder jemand auch natürlich, der die Einsätze leitet. Das sind im Grunde alles Tätigkeiten, wo man nicht zwingend einen Hund für braucht.
Um jederzeit einsatzbereit zu sein, wird regelmäßig trainiert.
2-mal die Woche haben wir Training. Sowohl die Sparte der Flächensuchhunde als auch die Mantrailer. Ich sag mal, wir sind pro Trainingstag so ungefähr 5 Stunden in der Gänge auf die Beine, weil eben das Training einfach so lange dauert. Bis jeder Hund individuell trainiert ist und so weiter, dauert das ein paar Stunden. Und wir trainieren in der Fläche mittwochs und sonntags. und bei den Mantrailern donnerstags und sonntags.
Allerdings benötigt die Rettungshundestaffel Kuxland Trainingsflächen. Ursula Baumann kann als Mitglied schon bei sich in Holte durchaus weiterhelfen.
Wir haben 2 Hektar Wald an unserem Haus, die ist Trainingsfläche. Wir haben in Holte noch einen Landwirt, der uns seinen Wald zur Verfügung gestellt hat mit 3 Hektar. Wir haben in Vleste, in Thüringen, ist auch nicht nur Wald, wo wir trainieren. Da kommen auch Unternehmer, die uns ihre Sandgruben oder Firmengelände, wo Gerät oder Baumaterial oder sowas gelagert wird, was für die Hunde auch immer spannend ist. Ganz andere Umgebung, ganz andere Gerüche, ganz andere Herausforderungen, um jemanden zu finden. Das ist nicht immer nur vor der Haustür. Das ist für mich auch nicht immer nur in Holte. Ich muss also auch den ein oder anderen Kilometer fahren. Das muss man auch wissen.
Wer mehr über die Rettungshundestaffel Kuxland erfahren möchte, sollte auf der Homepage vorbeischauen unter hrs-kuxland.de. Neumitglieder, ob nun 2- oder 4-beinig, sind jederzeit willkommen. Jeder sollte sich jedoch bewusst machen, dass man auch ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr damit eine Verpflichtung eingeht. Matthias Wesemann.
Berufstätigkeit geht immer vor, ne? Wir erwarten schon, dass jemand, wenn er frei hat und so weiter, sowohl zum Training als auch zu den Einsätzen erscheint, ne? Also wir machen das nicht wie eine Hundeschule, wo wir sagen, na gut, wenn der mal nicht kommt, dann ist das so. Sondern bei uns ist auch bei all dem Spaß und all dem Ehrenamt auch eine gewisse Verpflichtung und Ernsthaftigkeit einfach dabei. Das muss man sagen. Also jemand, der nur seinen Hund ein bisschen beschäftigen möchte, der ist sicherlich bei uns nicht ganz richtig. Wir suchen eben auch die Menschen danach aus, ob sie aktiv einsatzbereit sind, ob sie auch um die Gefahren wissen, die im Einsatz, auch die Belastung natürlich, die seelische Belastung, die in Einsätzen dazugekommen sind, das muss den Menschen, die bei uns trainieren, schon klar sein. Also wir trainieren im Grunde für den Ernstfall, für den Einsatz. Und das kann man sicherlich auch nicht wegdiskutieren. Das ist ein wichtiger Faktor, wonach wir eben auch bei den Menschen gucken. Also wir gucken uns nicht nur die Hunde an, ob die im Grunde dafür geeignet sind, sondern wir gucken uns ganz explizit auch die Menschen an.
Es könnte doch so schön sein, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, nie mehr Miete zahlen, was Eigenes haben, mit genug Platz fürs Leben, vielleicht ja sogar fürs Arbeiten, womöglich mit Garten oder eigenem Hobbyraum. Ein Traum, ja, aber einer, der zunehmend unwirklich wirkt, denn nur noch 6% der Deutschen planen in diesem Jahr eine Immobilie zu bauen oder zu kaufen. Das sind gerade noch halb so viele wie vor 10 Jahren. Ja, das ist zumindest das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Bausparkasse BHW. Der Boom am Häusermarkt ist deutlich eingebrochen, obwohl die Kaufpreise inzwischen tendenziell sinken, während die Mieten ja gerade in und um die Großstädte weiter steigen. Also wenn wir jetzt mal Bremerhaven oder auch Bremen nehmen. Dass sich immer weniger Menschen eine eigene Immobilie finanzieren, zeichnete sich ja schon seit einigen Monaten ab. Tatsache ist auch, dass die Zinsen der Baufinanzierung deutlich angestiegen sind. Woran liegt das eigentlich? Lisa Völkner ist Baufinanzierungsexpertin bei der Volksbank Bremerhaven-Kuxland in der Lockstädter Filiale. Und die kann es uns erzählen.
Erwartet haben wir das, glaube ich, auch nicht. Und erklären lässt sich das sicherlich durch viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Zum einen der Ukraine-Krieg, der dazu geführt hat, die Inflation, die straffe Geldpolitik. All diese Faktoren haben am Ende des Tages zu dieser Entwicklung geführt und uns auch so ein bisschen überrascht, muss man ehrlicherweise sagen.
Die Zinsen für Immobilienkredite liegen aktuell zwischen 3,78 bis 4,29%. Damit haben wir schon die Spitze erreicht, denke ich, oder?
Das ist schwer zu sagen. Viele prognostizieren ehrlicherweise noch weiter steigendes Zinsniveau. Da hilft eigentlich nur ein Blick in die Glaskugel. Keiner weiß es so richtig.
Ja, da mag es noch den einen oder anderen Hörer jetzt geben, Frau Völkner, der sagt, weißt du was, wir knicken das jetzt alles mal und schmeißen die Flinte ins Korn und lassen das mit dem Baufinanzierungsplan. Würden Sie dem so zustimmen?
Nicht pauschal. Ich glaube, wenn man gute Voraussetzungen für eine Finanzierung schafft, dann ist es auch nach wie vor machbar, eine Finanzierung auf gesunde, nachhaltige Beine zu stellen. Manchmal muss man eben individuell auch entscheiden, ob Mieten vielleicht die bessere Alternative ist. Aber das ist eben eine sehr persönliche Entscheidung für jeden Haushalt separat zu treffen.
Wenn Sie sagen, man muss gut aufgestellt sein, was heißt denn gut aufgestellt?
Ein gutes, sicheres Haushaltseinkommen, eine gute Eigenkapitalausstattung, eventuell Kenntnisse und Unterstützung, wenn es um eine Immobilie geht, um eventuell schon einschätzen zu können, ob die Immobilie das Fass ohne Boden ist oder vielleicht auch das Traumhaus, was auf einen wartet.
Wie kann denn eigentlich die Volksbank Bremerhaven-Cuxland helfen oder dazu beitragen, dass so ein Lebenstraum doch noch Wirklichkeit werden kann?
Ja, wir unterstützen unsere Kunden dahingehend, dass wir regelmäßig uns mit den Kunden zusammensetzen, betreuen, vielleicht das Eigenkapital optimieren, um gegebenenfalls Möglichkeiten, wie man noch renditeorientiert sparen kann, aber vielleicht auch der Zinssicherung mit aufzeigen. Denn aktuell ist beispielsweise der Bausparvertrag wieder attraktiv geworden, so unattraktiv, wie er vielleicht auch mal war, aber inzwischen sind die Zinsen eben dort noch günstig und da gibt es eben auch viele Möglichkeiten, ja, schon den Grundstein zu setzen für das Traumhaus.
Das heißt doch, Leute, kommt, sobald ihr die Idee habt, zu uns, lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir einen Plan stricken können, damit ihr irgendwann das dann auch in die Wirklichkeit umsetzen könnt.
Genau, denn umso früher man sich den Grundstock legt, umso einfacher wird später auch eine Finanzierung in der Darstellung. Denn jeder Euro, den ich schon vorab gespart habe, muss ich mir nicht mehr von der Bank leihen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann entsprechend den Rest von der Bank eben für mein Traumhaus bekomme.
Würden Sie eigentlich dazu raten, in einem niedrigen Zinsumfeld eine lange Sollzinsbindung einzugehen?
Grundsätzlich schon. Am Ende des Tages hängt es aber auch davon ab, wie viel Sonderzahlungen oder welche Geldsegen vielleicht auch noch zu erwarten sind. Denn jemand, der vielleicht auch die Möglichkeit hat, hohe Sonderzahlungen zu leisten, zahlt gegebenenfalls durch eine längere Sollzinsbindung einen höheren Zinssatz, was dann nicht rentabel ist.
Wie wichtig ist es denn dabei, flexibel zu bleiben?
Aus meiner Sicht sehr. Wir haben in Zeiten von Corona gemerkt, dass ja eine Finanzierung häufig dann doch mal überprüft werden muss, wenn Leute ihren Job verlieren oder vielleicht auch nicht mehr in der Lage sind, die Höhe der Rate zu bekommen. Und da kann man eben auch viel mit einarbeiten in die Finanzierung, beispielsweise Ratenänderungsmöglichkeiten. Es gibt die Option, manchmal Sonderzahlungen wieder zurückbuchen zu lassen. Also das sind Flexibilitäten, die wir innerhalb des Finanzverbundes auch darstellen können.
Bis Ende 2021 waren die Baufinanzierungszinsen extrem günstig, während die Immobilienpreise stetig stiegen. Denn eine hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien traf auf ein knappes Angebot und bekanntlich bestimmt ja das Verhältnis von Angebot und Nachfrage den Preis. Hat sich das denn geändert?
Ja, das merken wir auch. Vor einem Jahr musste man noch mit einer Finanzierungsbestätigung zum Makler gehen, um überhaupt eine Chance zu haben. Inzwischen sind alleine die Interessenten deutlich geringer. Die Preise werden inzwischen auch schon wieder drunter gehandelt und es ist eben schwieriger, überhaupt die Immobilien an den Mann zu bringen, beziehungsweise an die Frau.
Wenn ich plane, meine Immobilie zu erwerben, welche drei wesentlichen Punkte sollte ich in jedem Fall im Blick haben?
Dass ich die Finanzierung auf einem gesicherten Einkommen, auf einem guten, sicheren, zukunftsfähigen Einkommen basiere, dass ich einen guten Investitionsplan mir vorab schmiede und dass ich einen ausreichenden Eigenkapitaleinsatz mitbringe, der auch gegebenenfalls je nach Immobilie in Abhängigkeit auch noch eine Reserve für Unerwartetes mit sich bringt.
Einschätzung waren das von Lisa Völkner, Baufinanzierungsexpertin der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Don't tell my heart, my achy breaking heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man.
Mit diesem Song hier, Achy Breaky Heart, gelang Billy Ray Cyrus 1992 der ganz große Durchbruch. 5 Wochen lang stand er an der Spitze der US-Country-Charts. Dieses Lied eignet sich ausgezeichnet für Line Dance. Beim Line Dance stehen ja mehrere Personen in Reihen und tanzen traditionell zur Country-Musik. Anders als beim Paartanz sind die Schritte für alle Tänzer gleich. Bei uns in Lockstedt gibt es übrigens auch eine Line-Dance-Gruppe. Sie nennen sich die Locksliner und sind beim TSV Düring beheimatet. Dass es überhaupt zur Gründung der Locksliner kam, ist mehreren Zufällen zu verdanken. Daher zurück zum Anfang der Geschichte. Es war vor einigen Jahren in der Bremerhavener Fußgängerzone. Gabriele Heinrich schlenderte an dem Geschäften vorbei, als sie Country-Klänge wahrnahm.
Ein Zufall?
Reiner Zufall. Mein Mann und ich haben gebummelt und dann hörte ich die Country-Musik und das hat mich derartig angesprochen und dann dachte ich, mal gucken, lass uns mal hingehen, mal sehen, was da getanzt wird. Das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte es auch gerne. Ich habe angefangen und 2 Monate später sagt mein Mann, ich komme mit.
Oha, das wünschen sich eigentlich viele Frauen, nicht? Dass ihre Männer Lust haben, ein gemeinsames Hobby auch zu teilen oder gemeinsam zu tanzen. Herr Heinrich verfolgte eisern dieses Ziel.
Er hat nämlich zu Hause heimlich geübt.
Das ahnte Gabriele Heinrich allerdings nicht. Als es denn soweit war,
kam denn mit in den Saal und fragte dann den Trainer damals, kannst du mal das Lied spielen? Und dann fing mein Mann an und hat ihn getanzt. Wir haben nur gestaunt, also wir konnten das gar nicht fassen. Bis er dann herausgegeben hat, ja, ich habe zu Hause mir das Lernvideo angeguckt.
Und Sie haben nur gedacht, mein Mann.
Ja, so in etwa. Er war wesentlich besser als ich.
Allerdings.
Sowas vertrage ich nicht.
Die Ehe der Heinrichs hielt es aus. Gabriele Heinrich ist eifrig bei den Loxlinern dabei. Sie ist die stellvertretende Leiterin dieser Gruppe. Leiterin hingegen ist Diana Siefgen. Sie erlebte Line-Dance erstmals in den USA, war dann in einer Line-Dance-Gruppe in Bremerhaven aktiv und baute vor einiger Zeit die Loxliner auf.
Dann habe ich mich eingelesen, habe das zu Hause geübt und so habe ich mich fortgebildet. Schön. Alleine praktisch.
Männer sind in hiesigen Line-Dance-Gruppen eher rar. Die Loxliner bilden da keine Ausnahme, ist aber alles andere als dramatisch, so Diana Siefgen.
Der Vorteil ist einfach, dass man für Line-Dance keinen Partner braucht. Und es gibt einfach eben mehr Frauen, die gerne tanzen, als Männer. Und Frauen können diesen Sport eben alleine ausüben, ohne Männer.
Geübt wird regelmäßig, Woche für Woche. Gabriele Heinrich verriet uns, wann und wo.
Wir treffen uns einmal die Woche, jeden Donnerstag ab 17 Uhr in Düring im Vereinshaus.
Die Aufteilung sieht so aus, Diana Siefgen.
Wir haben jetzt eine Anfängergruppe, die trainieren praktisch von 5 bis um 6. Um 6 Uhr habe ich noch so eine mittlere Gruppe, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich noch Profis dabei. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwer, es jedem recht zu machen beim Tanzen. Weil die Anfänger können nicht so schnell, die schon lange dabei sind, wollen natürlich etwas anspruchsvollere Tänze tanzen. Und so haben wir das jetzt aufgeteilt, praktisch in 3 Gruppen. Und dann ist Frau Gabriele Heinrich noch so freundlich und hat sich angeboten, schon donnerstags um 16.30 Uhr vor Ort zu sein, um den Menschen zu helfen, die wirklich richtige Probleme noch bei der Schrittfolge haben.
Diese Schrittfolgen, die muss man natürlich erst einmal drauf haben. Das ist vermutlich gar nicht so leicht zu lernen.
Schwer zu lernen, möchte ich noch nicht mal behaupten. Aber sich die ganzen Schrittfolgen dann zu merken. Denn ich sag mal, ein Tanz, der hat zum Beispiel 32 Counts, das heißt 32 Schritte, die lernt man langsam. Wenn es aber dann zur Musik geht, die dann doch schon ein bisschen schneller ist, dann müssen einem aber auch direkt die Schritte einfallen. Und das bedeutet, man muss üben, so wie Frau Siefgen sagt. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man immer bei dem Tanz bleibt, bei Line Dance. Da kann man nicht 4-mal kommen und 8-mal fehlen. Dann ist man raus.
Die Namen der Schrittfolgen, die kommen ja auch noch hinzu. Da gibt es, Gabriele Heinrich,
Coaster Step, Step Pivot, Shuffle Forward.
Oder Kickball Challenge. Die Schrittfolge funktioniert so.
Sie kicken mit dem rechten Bein zum Beispiel, als wollten sie einen Fußball wegschießen.
Ohne Anlauf.
Ohne Anlauf. Geht immer ohne Anlauf. Heben sich leicht mit dem linken Bein auch vom Boden weg, stampfen mit links auf und dann kommt der rechte auch wieder runter, aufgestampft.
Im Idealfall haut das denn hin. Manchmal ergibt sich jedoch plötzlich die Situation.
Ich habe den Schritt im Kopf, aber den runter in die Füße zu bringen, ist manchmal ja etwas schwierig.
Das glaube ich gerne. Gabriele Heinrich weiß aber, wie sich dieses Problem in den Griff bekommen lässt.
Durch Üben. Ja. Und sehr konzentriert bei der Sache bleiben.
Line Dance ist mit Sicherheit auch gutes Gedächtnistraining und insbesondere deshalb auch nicht einfach, weiß die Chefin Diana Siefgen.
Wenn es einer noch nie getanzt hat, ist es nicht einfach, weil die Begriffe, die ganzen Schritte sind auch alle auf Englisch. Die muss ich natürlich auch versuchen, erstmal auf Deutsch etwas zu übersetzen, was mir aber auch nicht immer so gelingt, weil man es gar nicht so wiedergeben kann. Ich versuche bei den Anfängern das schon etwas im Deutschen beizubringen, aber die müssen die Begriffe einfach können, weil sie sonst woanders nicht mittanzen können.
Aber gibt's da nicht immer einen, der die Schritte ansagt, so wie hier?
Honor your partners. Honor your corners.
Nein, das ist Square Dance. Und Square Dancer braucht man grundsätzlich, um das auszuüben, 4 Paare. Und da ist immer ein Caller. Heißt, er singt, was sie tanzen sollen. Das ist ganz was anderes als Line Dance.
Er gibt also die Schritte an.
Genau.
Da haben die Square Dancer einen sehr großen Vorteil, weil sie bekommen gesagt, was sie machen sollen. Und das ist bei Line Dance eben nicht der Fall.
Also die Line Dancerinnen sind die Pleatscherinnen, weil die sich mehr merken können.
Yes, sir.
Genau.
Letztlich ist Line Dance vor allem eines, ein Lebensgefühl.
Ja. Bei mir auf jeden Fall, ja.
Ein echtes Film.
Ganz echt.
Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. You never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love.
Ein Lebensgefühl, dem Diana Siefken ein Leben lang verbunden bleiben wird.
Ich habe mir vor ein paar Monaten ein Tattoo stechen lassen. Das sind Cowboy-Stiefelchen. Mit einem Cowboy-Hut drauf und da drüber steht Line Dance.
That's right.
Großes Kino zum Schluss unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt. Am letzten Februarwochenende wurde nämlich in der Mehrzweckhalle Nesse geboten, Detlef Willbrock.
Kommunales Kino mit dem Film Mittagsstunde. In der Hauptrolle Charlie Hübner, ein bekannter Kinofilm, wo wir gedacht haben, das passt auch sicherlich nicht eins zu eins natürlich auf die Gemeinde Lockstedt oder unsere ländliche Region im Cuxland, aber hat doch einige Parallelen, die vielleicht der ein oder andere dann auch mit aufnimmt.
Beide Vorführungen waren mit jeweils 250 Besuchern restlos ausverkauft. In der Mehrzweckhalle Nesse, da standen Spendendosen für die Lockstedter Tafel. Die Lockstedter Tafel ist wiederum eine Ausgabestelle der Bremerhavener Tafel. Und das Tolle, Angela Falk und Ingo Krampitz aus dem Team der Gemeindeverwaltung, die dieses Kinoerlebnis mitorganisierten, die konnten nun dem für die Tafel zuständigen Verein Bürger helfen Bürgern 2 prall gefüllte Spendendosen übergeben. Vielen Dank allen Spendern. Es gab jedoch so ein kleines Handicap, denn bei der Sonnabendaufführung, da gab es zum Schluss des Filmes technische Probleme. Und deshalb wird Mittagsstunde am Donnerstag, den 23. März um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses noch einmal gezeigt und das kostenlos. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich vorab und zwar entweder telefonisch unter der 4811 in Lockstedt, also 04744 4811. Oder per E-Mail an falk@gemeinde.lockstedt.de. falk@gemeinde.lockstedt.de. So, noch eine Vorschau. Es geht in diesem Fall um die Frau des Jahres, die im Rahmen des jährlichen Frauenfrühstücks der Gemeinde gekürt wird. Die Menschen in der Gemeinde haben sich Gedanken gemacht und Detlef Wellbrock
mit dann auch Kriterien, warum der oder diejenige diese Frau des Jahres sieht und sie auch als gewürdigt und wertgeschätzt vorschlägt. Und da haben wir in den vergangenen Jahren viele tolle Frauen gehabt, die dann gar nicht unbedingt an vorderster Front in vielen offiziellen Funktionen, sondern einfach manchmal auch im Hintergrund einfach Tolles geleistet haben, für andere Menschen in der Gemeinde da waren. Und die, das ist eben toll, gehören auch einmal gewertschätzt.
Klare Worte von Lockstedts Bürgermeister Detlef Willbrock. Die Frau des Jahres wird hier im Podcast absehbar übrigens noch eine große Rolle spielen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Die Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt wurde präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, der Brill-Galerie Thun sowie der Gemeinde Lockstedt.